Radio Ravnica Folge 215. Heute die große Folge rund um Universes Beyond Ankündigungen. Zum einen die größte News, die neueste News für uns. Marvel kollaboriert mit Magic the Gathering, was wir davon halten, was das Ganze bedeutet. Dann haben wir die ersten Karten zu den Fallout Commander Decks und natürlich wieder Sammelstilen. Und zu guter Letzt reden wir noch ein bisschen über Magic Store Promos, beziehungsweise die Store Secret Lair Drop, die angekündigt worden ist. Wenn wir da noch Zeit haben, Ask Us Anything, aber bevor wir natürlich einsteigen, willkommen, Marc. Wie geht's dir an diesem turbulenten News-Tag?
Ich bin hyped. Ich bin da, ich bin hyped. Ich habe auf der Arbeit praktisch über nichts anderes nachgedacht, als darüber, wie geil das wird, nachher so jetzt diesen Podcast aufzunehmen und mit dir darüber zu reden. Ja, ich habe richtig Bock und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was am Ende dabei rumkommt.
Es ist auf jeden Fall ziemlich krass. Also es sind auf jeden Fall wieder Sachen dabei, wo ich nicht mit gerechnet habe. Aber bevor wir das tun, kurzer Hinweis, dass wir auch diese Folge wieder gesponsert sind von Holy, der Energy Drink bzw. Eistee ohne Bullshit. Und sie haben ja neue Sachen angekündigt, oder? Hast du das schon probieren können?
Oh ja, ich habe alles davon schon probiert. Auf der einen Seite sind es diese Hydration Drinks. Die sind ein bisschen mehr so, ja, mit Elektrolyten und so weiter, so ein Kram. Die sind ganz nett. Also für Sportler, die so Iso-Drinks trinken, das ist bestimmt nice. Mir sieht man an, ich mache wenig Sport, dementsprechend da eher weniger. Aber der neue, der Cherry, ist tatsächlich, ich habe den probiert und der ist vorher war es immer so, ja, ich mag so ein paar von Energy Drinks. Der Energy Drink ist der Wahnsinn. Ich bin normalerweise eher der Eistee-Fan. Der ist wirklich cool, weil der ist leicht sauer. Ja. Und die anderen sind immer so süß und ich mag das. Und Cherry, dieses sauer Cherry, das ist großartig. Finde ich richtig gut.
Ich muss noch probieren. Ich bin noch nicht dazu gekommen. Aber wenn ihr auch mal den neuen Cherry Energy Drink oder die Hydration-Produkte ausprobieren wollt, dann könnt ihr noch ein bisschen Geld sparen und uns unterstützen, indem wir die Codes Ravnica 10 für 10% oder wenn ihr zum ersten Mal bestellt bei Holy, Ravnica 5 für 5 Euro eben angibt beim Checkout und euch alles angucken, könnt ihr bei weareholy.com/Radio Ravnica. Und an dieser Stelle nochmal vielen Dank für das Sponsoring und euer Support über Holy. Und dann würde ich sagen, starten wir doch mal mit der großen News, mit der neuen großen Ankündigung. Und zwar haben wir einen wenig Sekunden langen Trailer bekommen. Eine Collaboration-Announcement, Magic the Gathering und Marvel. Der Trailer ist so ein bisschen drauf aufgebaut, Nostalgie für Marvel, die Comics gelesen, die Filme geguckt. Und endet halt quasi damit, dass der Sohn, der da gezeigt wird, Magic the Gathering-Karten fallen lässt. Und die Mutter hebt es so auf. Und es das heißt irgendwie, diese Excitement für Marvel kann man nur mit einem Wort beschreiben, Magic. Und ja, was hältst du von der Kollaboration? Es ist ja erstmal so ein paar Fragen in dem Raum von wegen, beißt sich das nicht vielleicht mit anderen TCGs, die der große Konzern da irgendwie hat? Ich weiß nicht, wie siehst du das?
Ich habe damit nicht gerechnet, dass Disney, die ja Marvel-Rechte haben, aktuell hingehen und sagen, hey, wir vermarkten jetzt die Marvel-Rechte und gehen hin und machen das jetzt mit Magic. Weil Disney hat ein nicht minder erfolgreiches Kartenspiel aktuell auf dem Markt mit Lorcana, wo ich halt eher mitgerechnet habe, wo wir es angekündigt wurde, haben wir auch darüber geredet, dass man dann Mickey Mouse mit Thor verprügelt und sowas. Und das scheint nicht der Plan zu sein. Der Plan scheint zu sein, die etwas erwachsenere Franchise, wir sind nicht Kinder, nur weil wir mit Lorcana spielen, aber ihr wisst, was ich meine, mit Magic ein bisschen zu verkuppeln und das über ein bisschen eine gewissere Zeit hinweg. Ich persönlich muss sagen, ich bin aus Marvel mittlerweile ausgestiegen. Für mich war das so dieses bis zum Ende, bis zum großen Krieg am Ende, habe ich mitgefiebert und zwar von Tag 1, von Film 1, von Hulk. Aber mittlerweile, seitdem bin ich da irgendwie auch raus, was ich ein bisschen schade finde, weil das ist der Moment, wo ich mir denke, so, jetzt bin ich da raus und ich habe das Gefühl, alle um mich herum auch und jetzt machen die eine Kooperation?
Ja, ich meine, es war ja damals bei War of the Spark so dieses Ding, dass sich das sehr krass gekoppelt hat mit eben Infinity War und dieser ganzen Thematik mit diesen Crossover-Geschichten, so all die Helden aus dem Magic-Universum kommen zusammen im War of the Spark. Und gleichzeitig gab es halt so diesen Endgame-Film, wo auch alle Helden aus Marvel-Universum zusammenkamen. Das war schon so, ich glaube, das nächste aneinander. Und wie gesagt, informationshalber haben wir noch nicht so viel. Wir haben zwei Artikel, einmal von Wizards-Seite, einmal von Marvel-Seite. In beiden heißt es, dass es quasi mehrere Jahre schon in Arbeit ist, diese Kollaboration, dass sie auch mehrere Jahre halten soll. Oh ja. Gerade in dem Marvel-Artikel wird von mehreren Collectibles und Tentpole Magic Sets gesprochen. Tentpole an der Stelle ist so eine Stange von so einem Zelt quasi, also ein stützendes Gerüst für ein Konstrukt. Und zum Beispiel ein Tentpole-Set war Herr der Ringe, Tales of Middle-Earth. Heißt es zwangsläufig, dass wir neben Secret Lair Drops auch ein Booster-Set von Marvel bekommen würden? Und wie fändst du das?
Ich vermute sogar, dass wir eine ganze Menge mehr bekommen. Ich vermute, dass Marvel auch wieder eine Stange Geld gekostet hat, ähnlich wie Herr der Ringe. Weil anders als man es jetzt denken mag, weil überall steht von Kollaboration und Ähnlichem, Marvel hat bisher noch nicht angekündigt, dass Wizards irgendwas in diese Ehe mit einbringt, sag ich mal. Außer halt, ja, wir haben hier so ein Kartenspiel, wo wir jetzt eure Charaktere draufdrucken. Dementsprechend ist das ähnlich wie bei Herr der Ringe eher ein Set, das sich an Magic-Spieler, also an Magic-Spielende orientiert. So ist es richtig. Ja. Und dementsprechend glaube ich tatsächlich, dass wir mit Commander-Decks, mit Boostern, mit Collector-Boostern, mit wahrscheinlich auch irgendwelchen anderen noch Zusatzlichkeiten, sowas wie die Scene-Packs, die wir jetzt bei Herr der Ringe hatten, Bundle, Gift-Bundle. Wir müssen wahrscheinlich mit allem rechnen. Und zwar nochmal, wie jetzt auch zu Herr der Ringe, einmal das Komplett-Set von vorne bis hinten durchgenommen. Und das vielleicht auch mehr als einmal. Wir sehen es ja gerade bei Herr der Ringe, wird sogar gerade die zweite Auflage steht in den Startlöchern, lustigerweise. Wir nehmen das ja auf so zwei Wochen vor Pre-Release von Ixalan. Und wir haben ganz, ganz wenige Infos, beziehungsweise 3 Wochen vor Pre-Release.
Ja.
Sondern wir kriegen sowas hier reingehauen. Das zeigt schon was, dass wir Multi-Year, Multi-Set-Deal-Expansions von Marvel in Magic bekommen. Das wird eine Menge Geld gekostet haben, Wizard of the Coast. Und das müssen die wieder reinholen, ganz klar.
Ich denke mal auch. Aber ich will auch sagen, Herr der Ringe war ja schon so eine Franchise, wo wir gesagt haben, okay, Assassin's Creed wurde angekündigt, Final Fantasy wurde angekündigt. Aber keiner der Franchises hat so ein bisschen das gleiche Kaliber wie Herr der Ringe. Und hier muss ich aber sagen, Marvel hat schon ein ordentliches Kaliber mitgebracht. Also ich glaube, allein das Cinematic Universe der letzten 10, 15 Jahre, die es da gibt seit Iron Man, ist halt wirklich einfach so ein Ding, wo man sagt, okay, klar, Herr der Ringe gibt's schon länger, ist eine ältere Franchise, aber auch halt, na, allein wenn man das nimmt, das hat einfach so viele Fans kreiert, das hat so viele neues Interesse gebracht. Und ich meine, alleine, wenn sie ein Commander-Deck zu Spider-Man machen würden, so unabhängig davon, was für andere Franchises sie reinnehmen, ob sie X-Men nehmen, ob sie den Avengers-Weg gehen. Allein ein Spider-Man-Set und eine Spider-Man-Karte, eine nummerierte Search Foil Spider-Man Karte, die würde wahrscheinlich auch wieder in die Top 10 geraten, der teuersten Karten in Magic eigentlich. Also allein nur, wie beliebt halt eben diese Charaktere sind. Und dementsprechend glaube ich halt schon, dass das ein legitimer Nachfolger sein könnte zu eben dem Herr der Ringe Set. Ist halt nur die Frage, wie sie es halt umsetzen, weil natürlich mit Marvel wir wieder nicht gerade nah an Magic sind. Zugegebenermaßen sind wir das aber mit Doctor Who und mit Fallout auch nicht. Also dieses Argument ist, glaube ich, ein bisschen aus dem Fenster geworfen worden. Ja. So. Aber ja, also sehr, sehr spannende News. Und halt ein sehr klares Zeichen Richtung Lokana, dass da wahrscheinlich keine Erweiterung Richtung Star Wars und Marvel halt eben geben wird.
Star Wars zumindest ja mit einem eigenen Spiel, Marvel mit so einer Franchise, das Ding. Und nächste Zeit ist sehr spannend gesagt, weil wir reden ja hier von Plänen von 2025, also von
2 Jahre.
Und dementsprechend, das ist schon, wir gucken mittlerweile wieder weit in die Zukunft.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich denke mal, das war jetzt eine sehr wichtige Ankündigung für Shareholder und Aktienpreise, weil es so ein bisschen die Zukunft festigt.
Und wir haben Ende des Jahres. Jetzt müssen die Leute Aktien kaufen, jetzt müssen die Leute Produkt kaufen, damit das Revenue am Ende des Jahres besser ist. Ich meine, wir haben wahrscheinlich sowieso ein Record-Breaking-Jahr vor uns, wie die letzten Jahre auch. Aber das sowas haut noch mal auf der Börse.
Auf jeden Fall. Und ja, ich bin wirklich gespannt, was sie machen werden. Vor allen Dingen, Marvel an sich ist ja noch mal gesplittert in andere Lizenznehmer. Ja. Also die Frage ist halt wirklich, werden wir Spider-Man-Karten haben? Das war so ein bisschen eben als Beispiel genommen, weil es so super beliebt ist, beliebtester Superheld weltweit. Aber auf der anderen Seite ist es halt ja auch Sony-Property. Also ist Sony mit drin, gehört es unter dem Marvel-Deal. Das wird alles so Sachen sein, ja, die spannend sein werden. Aber ich sehe jetzt schon Showcase-Frames mit den Original-Comic-Artworks. Du hast eben gefragt, so ein bisschen, was gibt's denn anders herum? Was gibt's da für Kollaborationsmöglichkeiten? Ich persönlich fände ja geil, wenn so die Magic-Künstler mal so eine Auflage oder so eine Sammelausgabe von einem klassischen Comic oder machen könnten oder so Prints, die dann in Comics quasi landen. Und
vielleicht kriegen wir endlich gute Comics von Wizards.
Das wäre ja mal was,
Das wäre was. Oder wir sehen den neuen Avenger Jace.
Oh ja. Das wäre schon witzig. Ich meine, seitdem ich in Spider-Man Into the Spider-Verse, also der zweite Film, seitdem ich da den Insomniac Spider-Man gesehen habe, von den Videospielen, von den PS4-Videospielen, denke ich auch, die können alles reinbringen. Warum machen sie nicht einfach irgendwo bei Doctor Strange im Hintergrund irgendwie noch Jace mit rein oder so? Ja. Why not? Aber ja, das ist soweit alles, was wir informationsmäßig zu Marvel eben haben. Wir beobachten das natürlich weiter. Wahrscheinlich werden wir auch erst in einem Jahr oder anderthalb noch mal weitere News dazu kriegen. Aber ja, spannendes Thema. Lasst uns gerne eure Meinung in den Kommentaren oder im Discord da. Weil ich glaube, da haben viele Leute einige Meinungen zu.
Bleibt freundlich, bitte. Ich sag's immer wieder bei so Themen.
Ja. Und dann würde ich sagen, machen wir mal weiter mit der Fallout-Crossover. Oh, yes. Denn Magic the Gathering arbeitet nicht nur mit Marvel zusammen, sondern auch in näher Zukunft mit Bethesdas Fallout-Serie, die Videospiel-Rollenspielserie, was im nuklearen Zukunft stattfindet.
Preiset das Atom, es bringt uns die Spaltung.
Genau, und wir haben ein paar erste Karten bekommen, wir haben die Commander-Themen bekommen. Und ja, wie ist denn dein erster Eindruck von den Set, von den Karten? Ist das ein fremdes Gefühl für dich oder ist das ein vertrautes Gefühl? Wie glaubst du, wird sich Fallout in Magic the Gathering denn einfinden?
Ich bin leider an einem Punkt, wo ich sagen würde, es ist ein sehr vertrautes Gefühl, weil es ist halt ähnlich wie jetzt die Doctor Who-Sachen. Auch der Stil ist sehr, sehr ähnlich den Doctor Who-Sachen angepasst mit den Artworks. Sie sind nicht ganz so Szenerie wie die Originalfilme, weil es waren ja Realverfilmungen. Mhm. Und hier ist es auch so, dass es nicht irgendwie 1:1 Kopien aus dem Computerspiel sind, in 3D-Animation und ähnliches. Man sieht, es ist ein Zeichenstil oder KI-generiert teilweise oder was weiß ich. Mhm. Aber es ist doch noch in diese Fantasy-Magic Art und Weise gedrückt, meiner Meinung nach. Ja. Wodurch es einfach unten dieses Dreieck, dieses Universe Beyond einfach verdient hat. Was hältst du denn von dem Frame? Da bin ich mal rüber gespannt, weil da habe ich Leute sich zerfleischen sehen.
Ach, das ist erstmal fremd. Also ich glaube, was mir am negativsten auffällt, ist halt der Font, also die Schreibweise. Mhm. Es ist halt einfach nicht der Standardtext und deswegen wirkt es halt so ein bisschen wie so eine Fake-Karte, also wie wenn jemand sich zu Hause hingesetzt hat und irgendwie mit Cardmaker oder sowas irgendwie so eine Magic-Karte-Design hat. Es wirkt schon eher fremd, aber ich muss sagen, es ist wahrscheinlich sehr nah einfach an dem Stil. Also ich find's okay. Also ich glaube, ich bin mit anderen Frames schon deutlich größer schockiert worden. Ja. Ich finde ja diesen Pip-Boy-Stil eigentlich ganz cool.
Ja.
Aber halt auf einer Karte das zu sehen, ist schon ein bisschen befremdlich an sich.
Ja, das stimmt. Aber genau, ich finde es auch sehr cool tatsächlich.
Ja, auf jeden Fall. Also tatsächlich das Produkt oder die Produktpalette wird ähnlich wie bei Doctor Who eben sein, dass wir kriegen 4 Commander-Decks und ein Collector-Booster-Set. In den Collector-Booster-Set sind dann alle Karten aus den Commander-Decks natürlich vertreten, plus halt eben die Showcase Pip-Boys und die Borderless Vault-Boy-Karten, die aber Reprints sein werden. Es wird 9 Stück davon geben. Und wir sehen davon schon gerade als Reprint Arcane Signet, Crucible of Worlds, Soul Ring und Wasteland. Was sagst du zu dem Wasteland-Artwork? Ich finde, nicht nur ist das sehr passend für die Franchise, sondern halt auch eben also es ist halt einfach auch irgendwie, ich mag halt diesen Pip-Boy-Art-Stil irgendwie. Das hat irgendwie was. Ja. Ist auch irgendwie cool, oder findest du es eher unpassend?
Ich find's cool. Also es ist halt, wir setzen uns da ja oft in die Nässe. Viele Leute sagen, oh, das hat in meinem Magic nichts verloren und so weiter und so fort. Mhm. Ich habe von diesen Pip-Boy, der da drauf ist, habe ich schon vor 5 oder 6 Jahren alte Arts auf Karten gesehen. Mhm. Auf Turnieren, die gespielt wurden. Wo dann tatsächlich, ich weiß gar nicht mehr, was es war, dieser Pip-Boy, ich glaube in Sword of Fire and Ice, irgendwie so ein Schwert hochgehalten hat. Ja. Fand ich mega, finde ich super lustig. Natürlich ist es ein bisschen weird und ein bisschen, ja, es passt nicht ganz, aber sie haben es angepasst. Ich finde, es passt irgendwo noch rein.
Ja.
Es ist lustig, es ist meiner Meinung nach Secret Lair. Es gibt so viele tausend Secret Lair, die ich schlimmer finde wie das hier. Und dementsprechend, das finde ich wirklich noch okay. Die finde ich wirklich nicht schlimm. Naja, finde ich eigentlich ganz gut. Vor allem Wasteland Reprints kann man immer gebrauchen.
Ja, total. Wie stehst du denn eigentlich zu den Fallout-Spielen? Hast du da was gespielt? Oder bist du jetzt quasi mit dem Produkt jetzt zum ersten Mal auf Fallout so aufmerksam geworden?
Nee, überhaupt nicht. Also das ist dieses Zitat, was ich gerade eben gemacht habe, mit Preise des Atoms, es bringt uns die Spaltung, ist tatsächlich aus dem Spiel von den Kindern des Atoms, glaube ich. Und ich habe vieles von dem Fallout gespielt, damals noch auf PlayStation-Zeiten, dann auch PC, Fallout 3, Fallout 4. Ich finde die Spiele wirklich cool, ich mag die Spiele, ich finde sie gut. Dementsprechend bin ich da vielleicht auch etwas sehr positiv diesem Crossover gegenüber gestimmt, was jetzt weniger daran liegt, dass ich sagen würde so, hey, ich brauchte das unbedingt, aber ich finde, sie geben sich Mühe, das reinpassend zu machen und das zählt für mich halt sehr. Und wir haben ja noch eine andere Sache, die auf die Spiele referiert und ich finde es cool, wenn Sachen auf was anderes referieren, weil wir haben ja nicht nur diese Full-Art-Karten, sondern wir haben ja auch die limitierten Serialized-Karten.
Genau.
Und das sind Bubbleheads.
Die 7 Bubbleheads von den 7 Stats, die man im Spiel hat. Wir sehen jetzt
die man zum Beispiel sammeln kann.
Genau, wir sehen zum Beispiel das Intelligenz-Bubblehead für 3 Mana Artefakt Bubblehead, also ein neuer Subtyp wird da geschaffen. Kann man tappen für 1 Mana von jeder Farbe und für 5 Mana kann man ihn tappen und X-Karten ziehen, wobei X die Nummer von Bubbleheads ist, die man kontrolliert.
Ja, mega, mega witzig. Einfach ist eine halt lustige Idee.
Genau, ist eine super, super lustige Idee. Und halt, das ist die limitierte Karte dieses Sets. 500 Stück gehört es von jedem Bobblehead eben geben. Mit einem Double Rainbow Foil Treatment. Also da wieder für Kollektoren was Schönes zu sammeln.
Ja.
Generell können wir über die Themen durchgehen.
Ich würde ganz kurz vorher dich noch dieselbe Frage stellen.
Ach so.
Hast du mit Fallout was zu tun?
Ja, ich muss sagen, nicht so viel wie der anderen Bethesda-Franchise mit Elder Scrolls. Mhm. Aber ich habe Fallout 3 gespielt, ein gutes Stück. Ich habe New Vegas tatsächlich ziemlich, ziemlich krass gemocht auch. Also ich finde, das ist so von den neueren Fallouts, also jetzt nicht Fallout 1 und 2, sondern jetzt ab Bethesda sozusagen, das beste Fallout. Und das, was ich aber wahrscheinlich am meisten gespielt habe, ist Fallout 4, weil das war, was halt da eben rauskam. Ich habe auch, weil ich bin mir nicht sicher, ob ich die noch habe oder ob ich die verkauft habe. Ich habe die Pip-Boy Edition von Fallout 4 sogar für die PlayStation 4 mit diesem Arm-Ding. Und das fand ich ziemlich cool. Ist eine coole Franchise auf jeden Fall. Aber ja, ich glaube halt New Vegas wäre so mein Lieblingsteil gewesen, was ich auch unbedingt noch mal spielen muss. Also ich glaube, da steckt noch so viel mehr drin, als was ich bisher erkundet habe. Und ich glaube sogar ein Deck, das Hail Caesar, das ist auf jeden Fall am ehesten auch noch dem nachempfunden. Also ich bin kein Experte für Fallout Lore. Also wenn das ein anderer Charakter ist, dann dann ist das mir zu entschuldigen. Aber zumindest weiß ich, dass Caesar ein Charakter in New Vegas war. Und es ist halt einer der 4 Decks. Es ist das Mardu-Deck, angeleitet von Caesar, Legions Emperor. Für 4 Mana, ein generisches, ein rotes, ein weißes, ein schwarzes, ein 4-4, Legendary Creature Human Soldier. Und immer wenn man mit ihm angreift, kann man eine andere Kreatur sacrificen. Wenn man das tut, kann man 2 wählen von kreiere 2/1/1 rote und weiße Soldaten-Creature-Token mit Haste, die tappend angreifen. Dann, man kann eine Karte ziehen und ein Leben verlieren. Und Caesar macht Schaden in Höhe der Nummer von Creature-Tokens, die ich kontrolliere. zu einem Gegner. Also so ein bisschen Token Matters. Man will ein breites Feld haben, macht natürlich auch Sinn, ne? Legions Empire, absolut. Empire, ja. Caesar. Was hältst du denn von dem Commander-Deck, von dem Mardu-Commander-Deck, von dem Thema?
Sehr viel tatsächlich. Ich find's cool. Es ist leider Gottes wieder Mardu, Token, Soldier, irgendwas in dieser Richtung. Mhm. Aber es ist mal eine andere Herangehensweise. Ich find's an und für sich von der Idee her sehr cool, das zu machen. Generell kann ich schon mal spoilern, sie haben sich auch hier mal wieder nicht getraut, aus ihren Range-Sachen rauszugehen. Und das bemängle ich tatsächlich bei allen vier Commander-Decks so ein bisschen.
Okay. Also meinst du, dass sie wieder sehr klassische Themen quasi haben? Ja.
Wenn wir zum Beispiel das Grün-Rot-Weiße mit dabei nehmen. Ich meine,
ja.
Das Hundedeck. Nehmen wir jetzt einfach mit rein. Genau. Das Hundedeck, der Dogmeat.
Yeah,
da haben wir einen weiß-grün-rotes Scrappy Survivor heißt das Deck. Der kostet ein Naya, also ein rotes, ein grünes, ein weißes, ist 3-3 und ist ein Legendary Creature Dog, logischerweise. Und wenn er ins Spielfeld kommt, mildt man 5 Karten und dann bringt man eine Aura- oder Equipment-Karte aus dem Friedhof zurück auf die Hand. Und wenn eine Kreatur, die man kontrolliert, die ausgerüstet oder equipped ist, verzaubert ist, kreieren wir einen Junk-Token. Junk-Token sind Tokens, die man tappen kann, opfern kann, um die oberste Karte des Decks zu exilen. Und man kann sie in diesen Zug casten. Kann man nur wie eine Sorcery aktivieren. Kommt dir das bekannt vor, dass wir ein Naya-Deck mit Enchantment-Aura-Fähigkeiten haben?
Ja, es kommt ganz gut nach dem Commander-Masters-Aura-Deck oder dem Aura-Deck jetzt aus Wilds of Eldraine. Kommt ein weiteres Aura-Deck auf jeden Fall
ziemlich gut. Es gibt auch noch das aus Marsh the Machine.
Genau, und Marsh the Machine hat man auch noch.
Ist auch noch.
Ich muss tatsächlich sagen, ich finde die Junk-Tokens tatsächlich am spannendsten, weil sie nach Food, nach Clues, nach Treasure-Tokens eine weitere Art von Token-Artefakt sind, die man tappen und sacrificen kann, um einen Effekt zu haben. Hier haben wir das Card-Draw, aber quasi limitiert durch die Zeit, also durch die Zeitrestriktion. Aber an sich ist der Token ziemlich stark, oder? Also einfach for free, man muss kein Mana zahlen, wie bei Clue-Tokens. Man kann einfach was exilen, hat jetzt einen impulsiven Card-Draw. Stelle ich mir ziemlich stark vor, vor allen Dingen, weil wir ja wissen, dass diese Token-Producer sehr schnell außer Rand und Band geraten können, oder?
Ja, ich glaube auch, also dass die sehr, sehr gut werden. Vor allem, wenn die halt irgendwann tatsächlich mal das Weg in das normale Magic finden würden, glaube ich, wäre das wirklich broken.
Ja, auf jeden Fall. Dann haben wir noch Mutant Menace, angeführt von The Wise Mothman. Ist ein Sultai-farbenes Deck, also auch hier wieder 4 Mana, ein generisches, ein schwarzes, ein grünes, ein weißes für ein 3-3 Legendary Creature Insect Mutant mit fliegend. Und wenn der ins Spielfeld kommt oder attackiert, bekommt jeder Spieler einen Rad-Counter, einen Radiation-Counter sozusagen. Und immer wenn ein oder mehr Non-Land-Cards gemillt werden, legen wir eine 1-1-Marke auf jedem von up to x target creatures, wobei x die Nummer an Non-Land-Cards, die gemillt worden ist, eben ist. Also, wenn wir 3 Non-Lands millen, können wir eine 1-1-Marke auf bis zu 3 Kreaturen legen. Radiation, by the way, ist hier auch nochmal mit einer Play-8-Karte in dem Artikel hinterlegt. Ist eine neue Art von Counter, die wir hier haben. Und auf der Play-8-Karte steht, at the beginning of your pre-combat main phase, if you have any red counters, mill that many cards. For each non-land card milled this way, you lose one life and a red counter. Also hier ist quasi ein bisschen, wir wollen mit dem Mothman diese red counters verteilen auf unsere Spieler. Die müssen dann in der pre-combat main phase Karten millen in Höhe der red counters, die sie haben. Und für jede Non-Land, die sie eben millen, verlieren sie ein Leben und aber auch ein Red Counter. Das heißt, man muss immer wieder.
You lose one life and the Red Counter ist tatsächlich dieses Runtergehen. Also
genau. Du verlierst einen Counter quasi. Und das erklärt natürlich auch die zweite Fähigkeit von Wise Mothman, dass dann immer wenn eine Non-Land gemillt wird, eben hier unsere Kreaturen stärker werden und so weiter und so fort. Wie findest du denn die Umsetzung von Radiation in dem Deck? Also Radiation, natürlich Fallout, atomare Geschichte, muss natürlich irgendwie drin sein. Ist es hier gut umgesetzt?
Ich finde es ganz gut. Ich finde es ganz nice. Man verliert Karten. Das ist ja, wie man Power verliert. Ja. Man verliert ein bisschen Leben. Aber die Radiation geht auch wieder runter von sich aus.
Ja.
Ich habe neulich mit jemandem gesprochen, der sagte, das ist ja voll, also neulich heißt heute Morgen, der sagte, das ist ja voll broken. Da wird dann ja ein Red Counter oben drauf gelegt, dann wird das ja snowballt das ja. Aber ich gesagt habe, nein, so funktioniert die Fähigkeit nicht. Man nimmt halt eine runter. Deswegen war das mir gerade eben nochmal wichtig, das zu sagen.
Ja, auf jeden Fall.
Und ich finde es halt cool, wenn man halt wirklich da sehen muss, so wie sind denn diese Red Counter gedacht? Bei Mothman ist es ja so, dass jeder Spieler die bekommt. Wir haben aber noch eine zweite Karte bekommen mit Feral Ghoul. 3-Mana-2/2 Menace, Zombie Mutant. Und immer wenn eine andere Kreatur stirbt, legen wir eine +1/+1 Marke auf dem. Und wenn der stirbt, kriegt jeder Gegner so viele Red Counter, wie der hier Power hat. Ja. Das Spannende dabei ist einfach, es sind nur die Gegner. Und wenn es davon ein paar mehr gibt, kann es halt sein, dass man sehr vielen Leuten, gerade im Commander, sehr auf den Sack geht. Das erinnert mich ganz stark an das Poison Deck, beziehungsweise das Toxic Deck, was wir hatten, was eine sehr starke Fähigkeit ist und sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Aber dadurch, dass man allen am Tisch gleichzeitig so ein bisschen auf den Sack geht, hat man alle auch gleichzeitig am Tisch gegen einen, was so ein bisschen schade ist. Weil ich find's eigentlich ganz cool. Ich meine, würdest du es spielen?
Ich bin gerade am Überlegen, ist das eine in Commander spielbare Version von Mill? Weil im Endeffekt millst du, aber eigentlich ist das größere Problem das Life Loss. Und gerade mit halt einem riesigen Feral Ghoul, den du vielleicht sacrificed oder der removed werden muss, weil er sonst zu stark ist, hast du halt diese aggressive Komponente. Und gleichzeitig aber auch, wenn er dann, keine Ahnung, sagen wir mal, der ist ein 10-10, hat jeder einfach 10 Milk, also 10 Radiation Counter und wird für die nächsten Züge erst 10, dann 9, dann 8, dann 7 immer weiter verlieren. Und ich glaube, dadurch, dass das halt eben auf alle fächert, kann man damit schon die Gegner ganz gut ausmillen, so als zweiten Plan, falls sie irgendwie unendlich viel Leben bekommen. Also ich glaube, ich mag das Gedankenexperiment von wegen, wie kann man Mill stärken? Und da halt mit Radiation zu arbeiten, das ist halt über einen längeren Zeitraum mehr Karten bild. Und das sind jetzt nur 2 Karten, die wir bisher gesehen haben, die das machen. Das finde ich schon eigentlich ganz nett. Also ist ein interessanter Design-Space. Ob das im Endeffekt dann nachher stark genug ist oder ob der Feral Ghoul immer stirbt, wenn er gerade auf dem Spielfeld liegt, das müssen wir dann mal noch schauen. Aber ich finde es ganz spannend eigentlich.
Ja.
Genau, und dann haben wir noch ein letztes Deck, und zwar Science, angeführt von Dr. Madison Lee in Jeskai-Farben. Also sie kostet 3 Mana, ein blaues, ein rotes, ein weißes, für ein 2/3 Legendary Creature Human Scientist. Und immer wenn man ein Artefakt-Spell castet, bekommt man einen Energy-Counter. Energy ist wieder dabei. Und dann kann man sie tappen und ein Energy zahlen, um einer Kreatur +1/+0 und Trampel und Haste bis zum Ende des Zuges zu geben. Man kann sie tappen und 3 Energy zahlen, um eine Karte zu ziehen. Und man kann sie tappen, um 5 Energy zu zahlen, um ein Target-Artefakt vom Friedhof wieder aufs Battlefield getappt zu bekommen. Ich glaube, wir hatten noch gar keinen wirklichen Energy-Commander, der selbst Energy irgendwie auch mit erzeugt hat, oder?
Ich weiß es gerade nicht genau. Commander bin ich nicht so bewandert drin.
Ich glaube, wenn, dann war es irgendwas, was halt mit Countern allgemein arbeitet, also irgendwie Proliferate oder so. Aber ich find's eigentlich ganz spannend. Ich fand Energy im Standard damals war es natürlich ziemlich broken, Color der Standard, weil es einfach zu groß war, einfach zu schnell irgendwie für zu viel Value gesorgt haben. Aber hier, je nachdem, was man halt für Support-Pieces irgendwie damit drin hat, finde ich's kann das schon ziemlich cool sein. Und halt das jetzt in so Jeskai-Farben zu haben. Ich glaube, Dr. Madison Lee ist ein Charakter aus Fallout 3 auch. Aber ja, also finde ich eine interessante Idee. Ist halt so ein bisschen was, ne, obviously willst du hier ganz schön viele Artefakte haben. Wir haben ja zum Beispiel auch Rex Cyberhound als ein Legendary Artifact Creature Robot Dog, was ein ziemlich krasse Tagline ist, wenn ich mal so sagen darf. Wie findest du die Idee von dem Energy Deck?
Ich bin mir noch nicht sicher, tatsächlich, weil ich finde es sehr generisch, so dieses, wir machen halt irgendeine Ressource und die ist halt jetzt in Science halt zufällig Energy, was wir halt schon mal gemacht haben. es passt ganz gut zu Fallout, keine Frage. Also ohne da irgendwie was Böses zu hören. Also es passt sehr gut zu Fallout. Ist aber irgendwie, ja, ich weiß nicht. Ich habe irgendwie genau das erwartet, als ich nur das Artwork von dem Commander Deck gesehen habe. Ich mir gedacht, ah, okay, das ist irgendwie sowas mit Maschinen und irgendwas mit so Energiekram. Und dann habe ich gesehen, oh, es ist wirklich Energy. Und dann habe ich Rex noch durchgelesen, der ja noch mit Energiekarten-Mark wieder was macht. Und ja, ist nett, ist ganz cool. Ich bin aber, wie gesagt, von dem nicht so überzeugt, tatsächlich.
Ja, naja, es ist, ich meine, das ist ja das Ding bei so vielen Commander-Produkten. Nicht jedes kann einem absolut umhauen. Ja. Und ja, hier ist wahrscheinlich auch mehr so ein Top-Down-Design, als dass man wirklich kreativ was Neues macht. Aber ja, ich weiß nicht, wir haben natürlich noch einen ganzen Schwung anderer Karten noch bekommen.
Gibt's denn davon was? Hast du die Basic Lands gesehen?
Bitte?
Hast du die Basic Lands gesehen?
Die Basic Lands, die sind wunderschön, ja. Wow. Erinnert mich sofort an Cover Artwork.
Genau. Und die gibt's ja in Traditional Foil, Search Foil, in den Collector Boostern.
Ja.
Und tatsächlich Non-Foil, Full Art Basic Lands in den Commander Decks.
Finally. Endlich.
Das muss ich sagen, das hat mich, als ich das gelesen habe, ich mir gedacht, wow,
ja.
Endlich. So, bitte weitermachen. Dankeschön.
Ja, was sagst du denn zu den anderen Karten? Also wir haben ja hier noch ein paar andere Sachen mit der Nuka-Cola Vending Machine oder den Alpha Deathclaw oder Vets.
Der Red Storm. Red Storm. Es ist eine Karte, wo Storm draufsteht. Die sind immer gefährlich.
Ja.
Und es ist halt ein 4-Mana-Instant, der sagt Storm und danach Proliferate.
Genau.
Und da kann ich mir auch vorstellen, dass da auch irgendwie, weil, man muss jetzt auch dabei sagen, dieses Set wird auf jeden Fall Commander und Legacy legal sein. Wir haben sonst, glaube ich, noch keine Legalitäten geklärt. Ich glaube, es ist noch nicht so, dass es irgendwie noch in Modern reingedrückt wird.
Nee, zumindest ich glaube nicht.
Glaube ich es nicht. Ich bin ich mir denke, aber nicht mehr ganz sicher. Ich denke,
es bleibt bei Eternal.
Genau, also, ich auch.
Ja.
Und da ist Storm immer eine Gefahr. Und Proliferate ist keine schlechte Fähigkeit. Da bin ich halt echt mal gespannt.
Ist natürlich, soweit ich das sehe, in dem Mothman-Deck, was natürlich da auch wieder geil ist, wenn du, sag ich mal, deinen Storm-Count schön hochballern kannst. Das supportet ja noch mehr diesen Mill-Plan, dass du schön die Radiation-Counter umlassen kannst. Ich muss sagen, es hat schon was. Also ein kleiner Favorit von mir, aber einfach nur, weil ich den Charakter sehr mag, ist Mr. House, President and CEO. Yes. In dem Madu-Farben, das ist wahrscheinlich der Second Command, wenn ich das hier richtig sehe. Für 3 Mana, ein rotes, ein weißes, ein schwarzes, ein 0/4 Legendary Artifact Creature Human. Mit dem Text, whenever you roll 4 or higher, also immer wenn man würfelt und 4 oder mehr würfelt, bekommen wir einen 3/3 Robot Artifact Creature Token. Und immer wenn man eine 6 oder höher würfelt, machen wir einen Token und ein Treasure Token. Und dann für 4 Mana kann man ihn aktivieren, einen 6-seitigen Würfel rollen plus einen weiteren für jedes Mana von Treasuren, die man für den Aktivieren dieser Fähigkeit ausgegeben hat. Also hier will man Treasure benutzen, um eben Würfel zu rollen. Ich weiß nicht, ob ich von der Fähigkeit überrascht bin, aber ich mag halt einfach, dass wir eine Mr. House-Karte haben. Mm. Es ist halt einfach so ein ikonischer Charakter. Oh ja. Und ja, ich find's großartig. Auch sowas wie wahrscheinlich einer der ikonischen Vaults aus Fallout 3, die Garry's Vault mit Garry Clone. 2 Mana, 1/3 Creature Human Citizen mit Squad. Das heißt, man kann so viele 2 generische Mana zahlen und kriegt so viele Kopien von Garry Clone. Und hat darüber noch den Effekt, wenn diese Kreatur angreift, jede andere Kreatur, die Garry Clone heißt, bekommt +1/+0 bis zum Ende des Zuges. Und natürlich der Flavortext, das eindeutige Zitat Garry. Von Garry. Garry.
Ja, eindeutig. Mega. Nee, das finde ich ganz cool. Sie haben es ganz süß gemacht. Ich bin gespannt. Es kommt 2024, ich glaube im Mai. Ich muss mal nachgucken.
März, glaube ich, tatsächlich.
März, sogar Anfang des Jahres. Im März kommt es raus. Die Preview startet im Februar, 20. Februar. Und der Release ist 8. März, wo wir auch eine Commander-Launch-Party zu haben werden, logischerweise. Ja. Und man kann sie jetzt schon tatsächlich vorbestellen, vor allem auf Amazon, wie sie es immer machen. Und was ich spannend finde, ist, auf Amazon gibt es auch keine Preise.
Ja.
Aber wenn man ein bisschen runterscrollt, also fürs Gesamtset, wenn man runterscrollt, gibt es Einzelpreise davon, schon von Wizards of the Coast. Und da sind wir bei 42 Euro pro Commander Deck. Was meiner Meinung nach, ja, es ist teuer. Keine Frage. Also, nagelt mich doch
fest. Aber 42 geht ja fast.
Aber 42 mit einer IP geht vollkommen klar. Also, wir meckern ja immer über Preise und das ist halt diese, es gab ja diese 45 Euro Commander Decks aus, hier, Marsch der Maschinen und sonst was, wo wir immer gemeckert haben, so, hey, das ist, also 40 Euro ist einfach zu viel dafür. Mit einer IP sehe ich das ganz anders.
Ja.
Weil die werden für Fallout auch Geld bezahlt haben, logischerweise.
Ja, total, total. Also, es ist halt leider der normale Commander-Deck-Preis. Ich hätte fast gedacht, dass sie wieder ein Premium draufhauen, weil es halt eben eine IP ist. Also, ich glaube, die Warhammer-Decks, die waren ja auch deutlich, deutlich teurer.
Ja, Warhammer ja, aber die Doctor Who halt auch nicht. Also, es die ist Doctor Who auch wieder
nicht. Also, ja.
Ja, es ist tatsächlich so ein. Es hat sich, glaube ich, so ein bisschen etabliert, dass diese Art und Weise, damit mit diesen Commander-Decks, mit dem Universe Beyond Commander-Decks umzugehen, ungefähr diese Preis-Range haben sollte.
Ja. Und damit sind ja auch weg von den Special Edition Commander Decks, wie sie bei Warhammer Gott auch noch haben. Also dafür gibt's dann die Collector Booster. Aber ja, wie ist denn dein Eindruck? Freust du dich auf die Decks? Ist das was, wo du, sag ich mal, eher spannenden Auge drauf guckst oder sagst du, okay, es kommt halt raus und wird kommen und gehen und danach kommen die nächsten IPs?
Ja, es wird kommen und gehen, danach werden die nächsten IPs kommen. Ich werde es machen wie immer. Ich hole mir einmal ein Komplettset für unter das Bett legen. und mach vielleicht ein, zwei auf, von wenn ich irgendwo dran komme.
Ja.
Ähnlich habe ich es ja mit den anderen auch gemacht.
Ja, ich bin tatsächlich ein bisschen hyped. Ich würde mich, glaube ich, noch im Vorhinein ein bisschen mehr mit Fallout ein bisschen beschäftigen. Ich glaube, gerade New Vegas will ich auch mal wirklich jetzt durchspielen. Aber ja, sonst bin ich einfach mal gespannt, was für neue Kartendesigns da so kommen werden. Wie gesagt, es ist ein bisschen komisch, dass es so kurz nach Doctor Who rauskam, diese Ankündigung. Aber hey, das sind die Karten, die wir bisher gesehen haben. Der Rest kommt dann im nächsten Jahr, bis dann ja das Deck dann am 8. März rauskommt. Aber wie steht ihr zu Fallout? Habt ihr Bock auf die neuen Universe Beyond Commander Decks? Oder holt ihr euch vielleicht sogar die Collector Booster? Schreibt es uns sehr gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und wir machen mal weiter mit einer Secret Lair, die man nicht bestellen kann, sondern im Local Game Store bekommen hat. Und zwar diesen Dezember kommen Game Store Exclusive Secret Lair Drops raus, beziehungsweise eine Secret Lair Drop. Calling All Hydra Heads heißt das Ganze und besteht aus, wie ich das sehe, 6 Karten. Wie ist denn dein Eindruck von dem Stil her und wie bewertest du denn eigentlich diese Local Game Store Secret Lair Drops? Es gab ja schon einige und ich bin mir nicht sicher, wie beliebt die sind, ehrlich gesagt.
Also der letzte war ziemlich beliebt. Die Planeswalker waren ziemlich cool. Die waren auch wirklich cool gemacht. Sie hatten einen uniken Style. Und man kam an Planeswalker ran, die man eh haben wollte. Und das für einen relativ fairen Preis tatsächlich. Dazu ist zu sagen, wir reden hier von diesen Secret Lair Drops. Es gab ja mal diese Ultimate Secret Layers, oder wie sie hießen, mit den Fetchländern und den Ding. Die waren Müll.
Ja.
Die waren einfach Müll. Wir haben davon in Siegen, glaube ich, noch irgendwie, keine Ahnung, wie viele davon noch im Store stehen. Die will niemand haben.
Die sind auch viel zu teuer gewesen.
Ja, ja.
Und dafür 5 Karten irgendwie 200 Euro oder so. Also
mehr. Ja. Die hier gingen tatsächlich, also die letzten mit dem Planeswalkern, die gingen ganz gut. Die hatten aber auch ein einigermaßen okayes Artwork. Das Artwork von diesem Set finde ich ganz, ganz grausam. Weil es ist wieder so ein, ich kann die Hälfte nicht lesen. Auch alleine, weil ich mit diesem rosanen Hintergrund und diesem weiß-gelb, dieses 90er-Jahre-Neon-Ding, ich habe da tatsächlich einfach eine Schwäche für das zu lesen.
Ja, ja,
und, es ist schwierig.
Es ist auf jeden Fall wieder in der Kategorie Special Artwork und muss mal drauf stehen. Die Karten, die wir drin haben, sind Zaxara, The Exemplary, dann Unbound Flourishing, Primordial Hydra, Hydroid Crisis, Gragos, Vicious Watcher und ein Hydra-Token. Wobei ich sagen würde, der Hydra-Token, den würde ich tatsächlich sogar spielen, weil das Ding ist, auf so einem Token muss nicht viel stehen. Und ich finde, der Platz ist effizient mit Augen und Köpfen und allem drum und dran ausgefüllt. Den würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Bei dem Rest bin ich mir nicht so sicher. Findest du, Hydra ist ein starkes Thema für eine Secret Lair Drop?
Nee, absolut nicht. Es gibt viele Leute, die Hydra-Commander-Decks spielen wollen. Keine Frage. Aber ich weiß einfach nicht, was sie damit wollten. Es fehlen coole Hydras. Es ist eine sehr gute Hydra drin. Also da keine Frage. Wir haben Primordial Hydra und Unbound Flourishing, was einfach großartige Karten sind tatsächlich. Hydra Crosses ist auch tatsächlich ja eine Zeit lang echt eine gute Karte gewesen.
Mhm.
Aber sie sind nicht so stark. Sie sind nicht die, die man wirklich dann auch am Ende haben will. Und mir persönlich fehlt meine Lieblingshydra, die Fortune-Hydra. Die ist aber grün-weiß und wird deshalb wahrscheinlich hier nicht drin sein, weil das ist ja das, was ich mal sage. Wenn man irgendwo so einen Zirkulär kauft, das ist dasselbe mit den Usis, das ist dasselbe mit den Zombies gewesen. Das sage ich, das ist dasselbe mit den Hydras. Wenn man das spielt, um ein Zaxara-Hydra-Deck zu bauen, finde ich das geil, mit solchen Hydras zu spielen. Aber dann sind es auch wieder nur vier Stück, also vier andere Hydras, und es fehlen ein, zwei Hydras, die man noch hätte machen können. Finde ich persönlich schwierig. Ich finde den Stil von Cat Dirty, der das Ganze gezeichnet hat, ich finde ihn unendlich cool. Ich habe den auf Twitter auch schon ein paar Mal Sachen davon gesehen. Der hat wirklich diesen weirden Stil, gefällt mir so, so gut. Und als Künstler mega. Wenn man die sieht, dass die Hydras zum Beispiel so ineinander immer wieder channeln und was nicht
alles. Ja.
Es ist eine coole Sache. Ich persönlich würde es halt nicht spielen.
Ja, also vielleicht auch noch, um kurz was zu sagen zum finanziellen Value, soweit ich halt das sehe, ist Unbound Flourishing und hier Primordial Hydra so die teuersten mit so 6 beziehungsweise 10 Euro, zumindest so, was ich halt jetzt so auf den ersten Blick sehe. Der Rest, Hydroid Crisis, ist, glaube ich, so bei 3 Euro. Zaxara, The Exemplar, ist bei ein paar Cent, genauso wie Gargos, Vicious Watcher. Also, es ist natürlich wieder das Ding, ne? Das Local Game Store wird das verkaufen. Das heißt, wir haben da jetzt nicht die festen Preise, wie wir sie bei Online-Versand haben. Aber würdest du sagen, es ist ein guter Deal für so den typischen 30-Euro-Rahmen für so eine Secret Lair?
Ja. Finde ich okay, tatsächlich. Aber es wird wahrscheinlich teurer sein, wie es 30 Euro, oder?
Vermutlich. Also, das ist halt das Ding. Ich wünsche mir einfach, wünschen, dass wenn so eine Ankündigung kommt, dass wir direkt schon Preise dazu hätten, damit wir es einschätzen können. Aber je nachdem, für wie viel man das kriegt und wenn man die Karten wirklich haben will und wenn einem der Stil gefällt, und man bereit ist, eben das dafür zu zahlen, dann ist natürlich jeder Preis an sich erstmal in Ordnung. Aber, für so 30 Euro ist es okay. Wenn es halt teurer ist, ist es halt wieder schwierig, da eine Empfehlung wirklich auszusprechen, außer man mag halt den Stil wirklich. Von meiner Seite aus, wenn man wirklich Hydra-Fan ist aus irgendeinem Grund oder sein Hydra-Deck ausblingen will, dann go for it. Und halt vor allen Dingen halt mal beim Local Games auch nachfragen, wie viel die eben dafür haben wollen. Ich weiß nicht, wie viel die davorigen immer so gingen. Aber ja, das auch schon dazu. Sehr viel dazu zu sagen, kann man eigentlich nicht. Außer natürlich euch zu fragen, wie ihr denn die Hydras findet. Wie findet ihr Reprints? Wie findet ihr Secret Lair Drops, die direkt bei der Local Game Store angeboten werden? Ist es was, woran ihr Interesse hättet? Schreibt uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und zu guter Letzt reden wir mal noch über die VPN Premium Store Promos von 2024. Denn dort haben wir 5 Karten angezeigt bekommen, die ja speziellere Artworks haben. Erstmal die lange Geschichte der Local Game Store Promos. Jetzt sind wir an einem Punkt angekommen, wo wir nur VPN Premium Stores damit bestücken.
Ja.
Wie findest du das? Ist das gerechtfertigt oder sagst du echt schade, dass da ein Großteil der Stores ausgelagert wird?
Ich find's gerechtfertigt. VPN Premium zu bekommen, ist nicht so einfach, wie die meisten Stores es einem erzählen oder denken. Die Leute müssen da schon ordentlich auch reinbuttern, damit es funktioniert. Und es muss ja auch laufend. Vor allem, weil ab nächstes Jahr ja die eingefrorenen Nutzerzahlen wieder aufgelöst werden. Und wenn die Stores da nicht liefern und zu wenig Nutzer da haben oder sich in der letzten Zeit irgendwie, keine Ahnung, das so geändert hat, dass man zu wenig Tische hat oder auch nur eine zweite Toilette ist ausgefallen oder irgendwas, verlieren die diesen Status. Ja. Und dementsprechend muss ich sagen, finde ich es sehr wichtig, dass VPN-Premium-Stores auch ein bisschen gepusht werden. Das ist natürlich schade für alle Leute, die überhaupt keinen Store in der Gegend haben oder nur einen normalen VPN-Store. Keine Frage. Wir reden ja ganz oft aus Luxus-Situationen heraus. Ich meine, ja, du sowieso mit deinen 80 Local Game Stores in der Gegend. Berlin ist ja da sehr gesegnet. Aber selbst ich könnte in meiner Gegend innerhalb von einer Stunde in mehreren VPN-Stores sein. Ich könnte sogar in einem VPN-Premium sein. Und ja, dementsprechend, das ist schon möglich. Man muss dann halt aussuchen, was man macht und was die Ideen sind. Mhm. Ich find's dabei viel schlimmer, dass sie wieder dasselbe gemacht haben, was sie auch bei dem Hitezuge gemacht haben. Dass sie noch mal ein Neon Ink Carven of Souls beigeschmissen haben, kurzer Spoiler. Ja. Weil das haben sie damals mit dem Hitezuge auch gemacht. Der Hitezuge, der gelbe, ist viel Geld wert. Und es hat viele Leute in die VPN Premium gelockt. Und da ist es eher der Fall, wo ich sag, boah, das tut weh. Also so eine richtig High-Value-Karte da reinzusetzen. Die anderen Karten sind, über die wir gleich reden, sind cool, kosten teilweise ein bisschen was, teilweise sind sie auch wirklich teuer. Aber nicht so teuer wie ein Neon Ink Gelb Carven of Souls sein wird. Ganz einfach.
Ja, das ist halt die große Karte. Wir haben ja schon über die 7-Plus-Version von Carven of Souls geredet. Die gelbe Version ist jetzt nachgewiesenerweise eben diese VPN-Premium Annual-Promo, die halt jetzt gezeigt wird. Das heißt, nächstes Jahr werden VPN-Premium-Stores diese Promo bekommen und können sie nach Belieben eben, ja, rausgeben, entweder für einen Einkaufsbonus bei Turnieren oder sonst irgendwas. Ähnlich ist es auch mit den anderen Promos, über die wir jetzt reden. Und die werden in verschiedenen Zeitfenstern quasi ausgeliefert. Das geht los mit dem tatsächlich Ende des Quartals oder das vierte Quartal 2023 mit dem Sarah Angel. Dann im ersten Quartal 2024 bekommen wir Lord of Atlantis. Im zweiten Quartal Zombie Master, im dritten Quartal 2024 den Goblin King und im vierten Quartal 2024 Gaia's Leash. Und das Besondere, das haben wir noch gar nicht gesagt, auf den Artworks sehen wir diese Charaktere eben in einem Local Game Store spielen. Zum Beispiel Sarah Angel sieht man hier Magic the Gathering beibringen, das Schwert so ein bisschen an der Seite an dem Tisch. Lord of Atlantis freut sich über den Tide Shaper, den er aus seinem Modern Horizons 2 Booster gezogen hat. Zombie Master hat den besten Flavortext von allen, meiner Meinung nach. Denn da steht, not even the cold embrace of death could keep him from his pre-release events.
Sehr cool, ja.
Goblin King ist natürlich auch ganz, ganz großartig. Und Gaia's Leech hat leider zu viel Text, ist kein Flavortext mit drauf. Aber was hältst du denn von dieser selbstreferenziellen Art von diesen Karten?
Ich finde sie sehr cool. Ich finde sie sehr cool. Ich finde sie sehr hübsch. Ich finde sie wirklich cool gemacht. Ich bin sehr begeistert davon, tatsächlich, wie sie das gemacht haben. Sie sind sehr, sehr hübsch gezeichnet. Sie sind komplett Full Art, nicht dieses hässliche Full Art, sondern wirklich komplett Full Art. Ich verstehe die Gaia's Leech nicht. Also ich verstehe, warum sie da ist, weil sie eine coole Karte ist. Aber alle anderen haben so diese Basic Lord of Atlantis, Zombie Master, Goblin King. Man hätte ja auch einen Elfen King reinwerfen können.
Vermutlich.
Oder irgendwas in dieser Richtung. Gaia's Leech ist halt cooler, weil es halt eine sehr coole Sache ist. Aber hätte man vielleicht da
eine weirde Karte auf jeden Fall.
Ja, in diesem Set vor allem. In diesem Set aus Lords ist da das ganz cool. Goblin King finde ich großartig mit seinem Krönchen. Es ist so schön gemacht. Auch diese Selbstreferenz, dass man halt selber was zieht, dass zum Beispiel der Lord of Atlantis da liegt mit haufenweise Modern Horizons 2 Boostern und es ist wirklich cool. Ich finde es schade, dass sie da schon wieder gesagt haben, this is going to straight to my Sylvan Deck, wo ich mir dachte, Commander-Referenz. aber ansonsten finde ich es ganz nett. Man hat Pre-Releases mit bei das ist cool.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist halt auch schön, irgendwie diese. Also wir haben ja eben auch schon gesagt, dass Magic so ein bisschen Mangel an Charakteren hat. Und ich meine, ne, Lord of Atlantis, Sarah Angel, Zombie Master, Goblin King und Gaia's Leech sind jetzt keine legendären Kreaturen. Es sind technisch gesehen keine Charaktere. Aber diese Assoziation und jetzt halt auch so ein bisschen diesen persönlichen Touch, finde ich halt, gibt dem dann schon so irgendwie einen Charakter. Also gerade Sarah Angel, also diese hey, ich zeig euch übrigens Magic, seitdem ich in der ersten Stunde mit dabei bin. Und es ist ja, es ist halt irgendwie schön, irgendwie da zu sehen, wie so die Charaktere dann irgendwie dann doch mehr herauskommen. Und ja, auch, dass sie halt in so einem modernen Local Game Store sind, dass man auch im Hintergrund von Goblin King sieht man halt Brettspiele und alles. Und ne, man sieht die Verpackung von Modern Horizons 2 bei Lord of Atlantis. Also die, die Basic Land Boxen von vom Zombie Master und so weiter. Das ist schon echt cool. Ich freue mich tatsächlich sehr über diese Promos. Ich hoffe, man wird hier und da ein Event haben, wo man die ja gut bekommen kann in den Premium Stores, die wir jetzt hier haben. Weil dafür würde ich mir tatsächlich, glaube ich, schon so ein Pre-Release oder sowas anschauen. So ein bisschen wie die Magic 30 Promos, wo ich jetzt auch denke, so, jede, die man da hat, ist auf jeden Fall cool. Aber dementsprechend eine kleine Nettigkeit für das nächste Jahr, beziehungsweise für auch das Ende dieses Jahres schon. Und ja, so viel dazu. Wie steht ihr denn zu den WPN Premium Store Promos? Findet ihr sie cool? Findet ihr sie ein bisschen schräg und nicht ganz Magic Flavory? Oder findet ihr die denn doch, ja, ganz cool? Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, schaffen wir doch noch ein, zwei Fragen. Ask Us Anything. Marc, wo finden denn die Leute den Weg zum Ask Us Anything?
Unten in der Videobeschreibung beziehungsweise in den Shownotes könnt ihr den Link zum Radio Ravnica Discord finden. Dort könnt ihr im Bereich für Radio Ravnica die unter anderem Sachen finden wie Feedback. Feedback ist ein Gift. Also nicht ein Gift, sondern ein Geschenk. Wir freuen uns drüber. Ihr könnt euch selber vorstellen. Oder viel cooler, ihr könnt uns Ask Us Anything schreiben, wo wir tatsächlich eure Fragen hier im Podcast beantworten. Wichtig ist, wenn ihr Fragen habt, jede Frage einzeln, jede Frage in einer einzelnen Spalte und vielleicht keine 40 Kilometer Text hinschreiben. Das wäre nett. Aber ansonsten, ich bin hyped.
Ja, auf jeden Fall. Wir können tatsächlich so ein paar Sachen oder zumindest die erste Frage kurz nennen, aber müssen nicht näher drauf eingehen, weil wir haben darüber ein ganzes Segment in diesem Podcast gemacht, und zwar von Elite Ente. Was haltet ihr von der Universes Beyond Cross-Marvel-Ankündigung? Da haben wir, glaube ich, in längerer Zeit jetzt schon gesprochen. Dementsprechend, spannend, das, kurz gesagt, das, oder?
Ja, krass. Absolut.
Genau, dann lass uns doch mal der gute Lensch hat ganz viele Fragen gestellt zu deiner Judge-Aktivität, Marc. Lass uns doch mal zwei davon nehmen, weil ich glaube, sie auch recht schnell zu beantworten sind. Und zwar, Marc, wie wurdest du Judge? Wie wurdest du denn Judge?
Indem ich von einem anderen Judge recommended wurde. Nein, ich habe vor Jahren mal angefangen, den Judge zu machen. Da hatten wir aber keinen Local Game Store in der Gegend. Und man musste eine gewisse Anzahl an Turnieren judgen. Und damit man den Judge-Level behält. Und ich war jetzt auch nicht der reichste Mensch und hatte nicht mal Geld für Züge und Ähnliches. Dementsprechend konnte ich auch nicht mal gerade nach Köln fahren, um dort Turniere zu judgen. Deshalb war ich da ganz schnell wieder raus. Und als dann die Judge Academy announced wurde, habe ich gesagt, okay, jetzt mache ich noch mal. Mhm. Weil jetzt fühle ich mich wieder bereit. Und bin dann wieder in das Judge-Geschehen eingestanden und habe dann wieder das Judge-Programm betreten und habe halt die Prüfungen da gemacht. Und ja, mal sehen, wo jetzt die Reise hingeht.
Ja, also das beantwortet auch schon direkt die nächste Frage, und zwar, warum wurdest du Judge? Ein bisschen aus Notwendigkeit der lokalen Community aus, oder?
Auch. Und weil ich sowieso der Go-To-Regel-Guy war und der Go-To-Local-Community-Guy für so vieles. Also ich habe lange Zeit lang bei uns die Commander-Szene, gerade die CEDH-Szene, hochgehalten, das Competitive Commander, habe sehr, sehr lange Legacy hochgehalten, habe bei uns die lokale Commander-Community sehr hochgehalten. Und immer wenn irgendwas war, wurde ich nachts um zwei angerufen, so, hey Marc, erklär mal diese Regel. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann, wenn ich das machen kann, dann kann ich auch offiziell Judge machen. Und das hat sich auch super überschnitten mit meinen anfänglichen Arbeit im Local Game Store, was natürlich dann nochmal dazu führt, dass man dann im Local Game Store auch besser wahrgenommen wird. Und ja, das waren so die Gründe.
Ja, dann noch, wie oft bist du so als Judge aktiv in der Woche?
Alle zwei Wochen mindestens, auf kleineren Turnieren, auf größeren Turnieren hin und wieder mal.
Okay. Und zu guter Letzt, dann haben wir alle Fragen abgeschlossen. Gibt es mehrere Level als Judge?
Yes, aktuell gab es drei Level. Level 1, die Local Game Store Judges, also ganz runtergebrochen jetzt. Level 1, die Local Game Store Judges. Level 2, die überregionalen und internationalen Floor Judges. Und Level 3, so die Head Judges von Grand Prix. Bei mir ist es Level 2, weil ich nicht nur local das kleine Turnier bei mir judge, sondern eben auch mal größere Turniere mache oder auch als Mentor für andere Judges diene.
Ja, Das ist doch sehr solide abgerundet. Hoffentlich ist Lensch mit den Fragen soweit zufrieden. Dann haben wir hier noch eine Frage vom Basti. Der fragt, hey zusammen, mich würde interessieren, wie Robin im Pioneer das Izzet Phoenix Deck einschätzt. Mhm. Ist es noch zeitgemäß, beziehungsweise ist es im kompetitiven Rahmen noch standhaft? Und um da kurz drauf einzugehen, ja, auf jeden Fall. Ich finde, aktuell ist Izzet Phoenix mal wieder in einer besseren Position als noch vor 6 Monaten. Was daran liegt, dass es halt eben überraschend schnell eben gewinnen kann. Und gerade in so einem Meta, wo alles wieder so ein bisschen grindiger wird, wo Mono Green sehr weit oben ist, wo auch wieder Rakdos Midrange sehr weit oben ist, da kann halt eben Izzet Phoenix ganz gut mithalten. In Rot-Blau hat man sehr viele Antworten auf viele der bekanntesten Decks. Also selbst sowas wie, was ich spiele, Absalon Greasefang. Da kommt halt aus dem Sideboard so eine Unlicensed Terrace rein, wo man eben ganz gut mit antworten kann. Und ich würde sagen, also zumindest die Turnierergebnisse der letzten paar größeren Regional Championships, die haben schon echt ein bisschen darauf hingedeutet, dass Izzet Phoenix momentan wieder ein ganz gutes Deck sein kann. Also gerade diese Kombination aus Galvanic Iteration und Temporal Trespassing, also dass man mehrere Züge ineinander chainen kann und damit auch gleichzeitig seine Phoenix aus dem Friedhof holen kann, das macht schon echt Eindruck. Also Izzet Phoenix, gutes Deck, eigentlich schon immer.
Absolut. Habe ich neulich noch einen Post drüber gelesen, dass es aktuell das Pioneer-Deck mit der höchsten Minrate tatsächlich ist.
Ja, also wirklich ziemlich, ziemlich gut. Dann haben wir eine Frage von Dunfeld. Der schreibt, welche Karten würdet ihr von der Banlist nehmen, um die Formate Legacy und Pioneer ausgeglichener zu machen? Hast du da gerade eine passende Karte im Hinterkopf, die du entbannen würdest?
Einige tatsächlich. Das liegt aber weniger dran, dass ich das Format damit ein bisschen irgendwie ausgleichen möchte, sondern eher der Punkt, dass ich sage, sie sind völlig nutzlos gebannt, weil sie damals wichtig waren. Und dazu zählt für mich persönlich aktuell tatsächlich die gute, wie heißt es jetzt? Jetzt fällt mir der direkt der Name nicht ein. für ein schwarzes Mindtwist. Für ein schwarzes Mindtwist, und X, ja. Ein Spieler deiner Wahl wirft X random Handkarten ab. Die Karte war damals sehr broken und heute ist sie halt, sie ist halt nicht broken. Sie wäre ganz nett und sie könnte ein bisschen disrupten. In der ersten Runde kann man halt irgendwie 4 Handkarten klauen, wenn man 3 investiert und dann genau die richtigen 3 drauf hat. Und der Gegner darf keinen Force haben und meh. Ja. Ist nicht so wichtig. Gibt's andere Sachen. Zusätzlich dazu haben wir auch die Verzauberung von Yawgmoth's Bargain. Das ist eine 6-Mana-Verzauberung, die sagt, pay 1 life, draw 1 card. Wir haben den großen Big Daddy mit Grizzlebrand. Warum ist so eine Karte gebannt? und natürlich White Plummet Adventurer, The Guy Did Nothing Wrong, ja. Bannen, einfach. Das ist einfach, ist die Karte da drauf, ist ein Hohn vor der Menschheit.
Ja. Ich muss sagen, in Pioneer habe ich, glaube ich, ich finde, jeder Bann ist irgendwie so ein bisschen gerechtfertigt. Ich glaube, wenn irgendwas gehen müsste, wäre es in meinen Augen entweder Vinota oder Walking Ballista. Wobei, wenn ich eins wirklich wählen müsste, wäre es eher Walking Ballista. Weil meiner Meinung nach das zu einer Zeit gebannt wurde, wo Walking Ballista Heliod-Kombo nicht das stärkste Deck im Format war. Es wurde halt gebannt, als Inverter of Truth eben gebannt wurde, um halt alle Combo-Decks direkt zu entfernen. Ich fand halt, die Heliod-Walking Ballista-Kombo war ein bisschen unfair, die eben auch mit rauszunehmen. Und ja, finde ich, glaube ich, am besten, wenn die wieder käme. Vor allen Dingen, weil sie auch noch in Schach gehalten wird von Khan, von einer sehr starken Khan-Präsenz. Das heißt, man kann Walking Ballista in den meisten Fällen nicht aktivieren. Gegenargument dafür wäre, dass die Khan-Decks wahrscheinlich selbst Walking Ballista spielen würden und mit Mono Green Devotion wahrscheinlich genug Mana hätten, um jedes Kreaturendeck aus dem Format zu holen. Also, ich weiß nicht, ob's halt so sinnvoll wäre, aber ja.
Seit wann ist denn Kathys gebannt?
Kathys wurde recht früh gebannt, weil es halt tatsächlich eine ziemlich starke Karte ist. Also ich müsste jetzt nochmal nachgucken, was genau.
Er macht Legendary Spells, kosten ein weniger zum Casten und man kann 2 Legendary Karten aus dem Friedhof exilen, um Legendary Karten in diesem Zug aus dem Friedhof zu spielen. Finde ich mega coole Karte. Ja. Vor allem, weil man für einen Mana Antalias spielen kann. Ich kann verstehen, dass sie gebannt ist, weil der Power Level hoch ist, aber.
Es gab problematische Kathys-Decks relativ früh, als sie noch diese wöchentliche Bannphase hatten. Spannend. Also ist auf jeden Fall gerechtfertigt, auch wenn ich selbst keine Zeit miterlebt habe im Pioneer, wo man damit gespielt hat. Dann haben wir noch eine Frage von Mediumman bzw. Christian, der fragt, wer ist eigentlich dieser Carsten? Sind Anglizismen beim Magic oder Magic the Gathering Spielen wichtig, um Regeln klar darzustellen oder eher nervig, vielleicht sogar abschreckend für neue SpielerInnen und Spieler? Ja, wie siehst du das mit Anglizismen im Englischen? Also ich bin da, glaube ich, auch sehr schuldig dran, dass ich Dinge immer so halb Englisch ausspreche.
Ja.
Aber ist es nervig oder ist es notwendig?
Meiner Meinung nach ist es notwendig. Ich würde es aber weniger als Anglizismen nennen. Oftmals ist es so, dass man viele Sachen als Anglizismen ansieht, die einfach in der Sprache des Spiels für Selbstverständnis gesetzt werden. Das ist zum Beispiel das BFF-Sword ist ein gutes Beispiel dafür. Kaufen BF-Sword. Das ist ein Begriff, den man, wenn man innerhalb der Franchise von League of Legends unterwegs ist, direkt erkennt und weiß, was man damit meint. Wenn man neu dabei ist, wird man erstmal gefragt, was ist denn das? So entwickelt sich aber in jedem Bereich eine Sprache. Und oftmals ist es ja auch so, dass Karten und Sprachen, die wir benutzen, sogar auf Karten aufgedrückt werden, wie zum Beispiel Mill. Die Fähigkeit Mill war früher, gab es diesen Namen dafür nicht. Das wurde erst eingeführt, 2000 irgendwas, also relativ spät. Und das wurde erst eingeführt, weil jeder Spieler hat dazu Mill 5 Cards gesagt.
Ja.
Es gab diesen Begriff des Millens aber nicht. Und jetzt kann man sagen, ja, aber jetzt sagt ja jeder, man millt. Das war damals schon Mill, bevor es überhaupt dieses Denglisch gab. Es kommt natürlich vom Millstone. Klar, keine Frage. Aber es war ein eigenständiger Begriff, der Dinge aussagt. Und das ist genau wie wenn wir sagen, okay, der hat Eile oder Haste. Ja. Das ist ein deutscher oder englischer Begriff von einer Fähigkeit, die bestimmte Dinge tut.
Ja, absolut.
Der Unterschied zwischen Cast und Play ist halt super wichtig. Und der ist im Deutschen halt super schwierig zu erklären. Weil du kannst die Karte spielen oder du kannst die Karte wirken, ist für viele einfach sehr, sehr weit hergeholt.
Ja, absolut. Also ich glaube, der Vergleich mit League of Legends ist da ziemlich gut. Ähnlich ist es ja auch bei World of Warcraft oder anderen MMORPGs, wo man von Dots redet, von Hots, von Heal Overtime oder Damage Overtime. Das sind halt auch einfach so, ja, Abkürzungen, die man halt einfach, ja, wo sich Leute ja auch immer lustig machen, dass es eine World of Warcraft-Sprache gibt, wo man irgendwie den Mob aggrot und dann stellt sich der Tank dahin.
Hots verteilt
und so. Ne? Das sind halt so Sprechweisen, da kommt man, glaube ich, wenn man so enfranchised ist und halt eben diese regelkonformen Begriffe eben nutzen möchte, um sich halt konkret zu kommunizieren, was denn Dinge bedeutet. Kommt man, glaube ich, nicht drum herum. Und dementsprechend finde ich es eigentlich auch nicht schlimm, weil wir auch generell eine Tendenz haben zur englischen Sprache, wenn es um Regeltexte geht, um Kartennamen geht. Da hat ja für mich zumindest auch schon mehr die englischen Begriffe mehr Wirkung, weil sie da, ja, mehr, also wo sie klarer eben formuliert sind, finde ich. Und deswegen notwendig und auch nicht unüblich, auch wenn man über den Tellerrand bei Magic the Gathering reinguckt. Dann noch eine letzte Frage von Jan Tenner. Der fragt, habt ihr euch schon Star Wars Unlimited angeschaut? Ich weiß nicht, ich hab's mir schon angeschaut, aber wie sieht's denn mit dir aus? Hast du die Gelegenheit,
das
schon
zu spielen? Auch. Ja, Gelegenheit zu spielen, Gelegenheit zu testen, Gelegenheit, meine Promokarten abzuholen.
Sehr gut.
Weil ich noch mal auf die Spielemesse gelaufen bin. dementsprechend sehr, 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 sehr interessant. Ich habe auch mit sehr vielen Leuten darüber geredet. Sowohl innerhalb der Szene als auch außerhalb der Kartenspielszene. Und
dein was hältst du denn
konnte
davon?
Man in dem Video sehen, richtig?
Ja, genau. Ich habe einen Vlog gemacht, wie ich es eigentlich immer zu diesen Events eben mache, dass ich ein bisschen die Kamera mitnehme. Und tatsächlich so viel gespielt habe ich gar nicht. Ich habe halt eine Runde von 30 Minuten gespielt. Und ich habe es auch im Video gesagt, es ist schwierig, dann wirklich eine Meinung zu bilden, weil ehrlich gesagt, in einer halben Stunde Magic the Gathering hast du auch nicht mal die Oberfläche angekratzt und wäre auch unfair, daraufhin ein Spiel zu bewerten. Aber ich weiß nicht, wie findest du denn das Konzept von Star Wars Unlimited?
Ich finde es überraschend stark. Ich finde es überraschend spaßig. Ich finde das Prinzip dahinter und das Gameplay und so weiter überraschend stabil. Es ist eine Star Wars Franchise. Und ich glaube, wir können uns alle darauf einigen, so groß Herr der Ringe auch ist, so groß alle anderen Franchise sind. Star Wars. Ich glaube, da kommt keiner dran. Ja, hier vermutlich wieder auch eine Disney-Crossover und vielleicht auch machbar. Aber Star Wars Unlimited wird einschlagen wie eine Bombe. Wir haben ja auf der Spielemesse auch gesehen, dass Sachen wie von Jamjanik, eine Boxfirma, die ziemlich gute Qualität an Boxen abliefert, die unter dem Blackfire-Segel segelt, was einer, wenn nicht der große Distributor in ganz Europa ist, schon jetzt Deckboxen dafür produziert und vorbereitet sich, diesen Markt mit zu unterstützen. Das haben die bei Locana nicht gemacht, das haben die bei Flashblood nicht gemacht, das haben die bei nichts gemacht. Hierbei machen sie es, das ist eigentlich schon ein Wink mit dem Zaunfall.
Ja, also es ist auf jeden Fall, also in der Präsentation, die sie da an diesem Presseevent eben gemacht haben, sie haben ein sehr gutes Auge darauf, worauf Magic-Spieler oder etablierte TCG-Spieler eben schielen. Und das ist Organized Play, das sind Promos, das ist Sammelbarkeit, das ist Produktvielfalt und halt eben ne, Raritäten, den Collector bespielen, aber auch gleichzeitig die Spieler quasi ranholen. Und die haben sich da schon viele Gedanken gemacht. Also ich glaube, mein Hauptkritikpunkt aktuell ist halt wirklich das Spielsystem, weil auch wenn man Locana vorwerfen kann, dass es jetzt kein sonderlich kreatives Spielsystem ist, es ist was, wo man schnell reinkommt, wo man sagen kann, okay, ne, also für Leute, die TCGs schon kennen, gerade Magic, ist es halt so, es ist Magic, aber so. So ein bisschen fand ich das halt mit den Aktionen, mit Aktion, Reaktion. Es gibt nicht wirklich eine Zugstruktur. Man ergreift so die Initiative und dann wird auch nicht eine Karte nachgezogen. Das ist ein bisschen, das war bei mir ein bisschen holprig am Anfang. Aber ich will auch dazu sagen, ne, wie gesagt, ich muss mehr spielen, bevor ich da in irgendeiner Art und Weise irgendwie eine Review zugeben kann oder irgendwie eine Meinung dazu einholen kann. Und wie gesagt, was du schon meinst, also die Startvoraussetzungen mit ne, den Gedanken, auch mit Gamegenic, mit den Produkten, die dazu kommen werden und so weiter, das sieht schon vielversprechend aus. Und die IP ist stark. Und wenn sie Bock haben, forcieren sie sich da in so einen Markt rein. Und mal schauen, ob wir dann in einem Jahr oder so, ich glaube, es soll auch im März rauskommen nächsten Jahres, ob wir dann sehr viel mehr über Star Wars Unlimited hören werden.
Bin ich auch mal gespannt.
Genau, aber das soweit zu den Fragen von Ask Us Anything. Wenn ihr eure Frage hier gestellt haben wollt, beziehungsweise dass wir sie beantworten, dann geht ins Discord und tauscht euch da mit den fabelhaften Leuten aus, die wir da so alle versammelt haben. Wenn ihr uns supporten wollt, dann könnt ihr das sehr gerne tun bei YouTube, indem ihr uns abonniert, uns liked und dem Podcast auch 5 Sterne gibt auf Spotify unter anderem. Natürlich haben wir auch noch Social Media. Da zu nennen wäre eben Instagram und Twitter, wo wir uns beide nochmal vertreten findet und unsere Meinungen abholen könnt. Dann nochmal natürlich der Dank an Holy, die uns hier unterstützen. Checkt aus die neuen Sorten aus bei weareholy.com/Radio Ravnica und spart 10% mit Ravnica 10 oder 5 Euro bei Ravnica 5 und unterstützt uns damit indirekt. Und wenn ihr uns direkt unterstützen wollt, könnt ihr uns das sehr gerne tun bei patreon.com/gamery und besonderen Dank gilt an die Goldunterstützer, namentlich zu erwähnen, BikerX, Buster Madison, Kobe Power, Cybertop, EasyReader24, Generalkötterspeise, Jan B., Siren, Sascha H., Cinnamon und Steffen H. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support und vielen Dank auch an dich, Marc, für eine weitere Woche Radio Ravnica.
Immer wieder gerne.
Und dann hören wir bzw. sehen uns nächste Woche wieder mit was auch immer in der Welt von Magic so abgeht, aber wahrscheinlich Lost Caverns of Ixalan Spoiler. In dem Sinne.
Wahrscheinlich,
ja. Haut rein, bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.